Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Es ist eigentlich ein ganz normaler Dienstag für Rechtsanwalt Helmut. Er muss noch eben zur Bank. Als er wieder aus der Filiale tritt und in sein Auto steigt, reißt plötzlich eine ihm unbekannte Person seine Beifahrertür auf und richtet eine Schusswaffe auf ihn. Tatort diesmal Bremen und irgendwie später auch Basel im Landkreis Cloppenburg. Helmut ist plötzlich eine Geisel in seinem eigenen Auto. Eigentlich heißt er natürlich anders. Doch was will der Mann von ihm? Wohin soll die Reise gehen? Was führt er im Schilde? Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge Tatort Nordwesten sprechen wir über die Hintergründe dieser Tat. Zu Gast bei mir im Studio ist dafür Carsten Bigschlag, der die NWZ-Redaktion im Münsterland leitet. Moin Carsten, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
Sehr, sehr gern. Bevor wir jetzt richtig in den Fall gehen, möchte ich euch noch kurz den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Carsten, jetzt kommen wir zurück zu unserem Fall. Der spielt am 12. Mai 2009, also ist schon eine Weile her. Was ist an dem Tag genau passiert?
Ja, wir befinden uns in der Bremer Innenstadt vor einer Bank. So muss man sich das vorstellen. Die Bank wird verlassen von Rechtsanwalt Helmut, so wie wir ihn ja jetzt hier in dieser Folge nennen. Und er geht einfach ganz normal zu seinem Auto, eine Limousine, Audi A8.
Ein schickeres Modell, ja.
Auf jeden Fall. Steigt ein und plötzlich wird die Beifahrertür aufgerissen von einem ihm unbekannten Mann, der einsteigt und ihn mit einer Schusswaffe bedroht.
Okay, was ist das erstmal so für den ersten Blick für eine Person? Ist die älter, jünger? Kennt er die überhaupt?
Nee. Gekannt hat er die wohl nicht. Und es handelte sich um einen 29-jährigen Mann, der plötzlich dann auf seinem Beifahrersitz saß, eine Schusswaffe auf ihn richtete und ihn dann gezwungen hat, loszufahren.
Den Täter nennen wir in dieser Folge Lukas, auch er heißt eigentlich anders. Also wir sind jetzt am Nachmittag Bremer Innenstadt. Lukas steigt zu Helmut ins Auto, macht die Tür zu, hat die Schusswaffe auf ihn gerichtet. Was fordert er denn? Was will er überhaupt von ihm?
Das weiß man in dem Moment, wusste der Rechtsanwalt Helmut das sicherlich nicht, weil das noch nicht Thema war, sondern es ging einfach darum, so, fahr jetzt mal los. Das muss natürlich eine ganz schreckliche Situation für den Mann gewesen sein, weil er nicht genau wusste, wer ist dieser Mann, was will der von mir, was passiert hier jetzt gerade.
Ja, und überlebe ich das überhaupt, ne? Genau, wenn eine Schusswaffe auf einen gerichtet wird, weiß man ja nicht.
Man weiß auch nicht, in welchem Gemütszustand der 29-Jährige da eingestiegen ist, ob der nervös war oder aufgeregt oder ob der jetzt ganz ruhig war, das weiß man in dem Moment nicht.
Und auch was der Kontext ist, ne? Genau, also er ist ja, Helmut war Rechtsanwalt, vielleicht dann auch die Gedanken, okay, holt mich jetzt hier irgendwie ein alter Fall ein, ja, den genau, ich vor Gericht genau. mal irgendwie ja. erlebt habe oder wie auch immer.
Genau, da werden eine Menge Gedankengänge losgetreten worden sein bei dem armen Opfer. Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann den Befehl bekommt, so losfahren.
Ja.
Ins Ungewisse, sage ich jetzt mal ganz salopp, weil man nicht weiß, wo geht die Reise hin, was soll das alles?
Also Helmut fährt dann auf Befehl los in seinem eigenen Auto, wie gesagt, ja. Geisel in seinem eigenen Auto.
Ja.
Wo geht's denn dann hin? Also erstmal weg von der Bank, aber irgendwann ja. kommen ja ein paar Anweisungen.
Ja, genau, genau. Also erstmal mussten die wohl aus Bremen raus oder muss er aus Bremen rausfahren und dann auf die A1, Autobahn 1 Richtung Oldenburg. Dann ging die Reise quasi an Oldenburg vorbei auf die A28 und dann ganz unvermittelt ging es dann runter von der Autobahn Abfahrt Apen-Remels.
Das ist ja schon auch ein ungewöhnliches Ziel, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut. Das würde sich auch überhaupt erstmal nicht erschließen. Ne? Man muss aber auch dann überlegen, das ist schon eine ganz schöne Ecke. Ne? Zwischen Bremen und Apen-Remels, da bist du locker über eine Stunde unterwegs.
Ja, viel und, Zeit im Auto zu genau, nachdenken.
Genau, und das darf man dann auch nicht vergessen. Ne? Das klingt alles so, wenn man das jetzt in 2 Sekunden erzählt, klingt das alles so, ja, dann sind die da angefahren und da angefahren. Aber das ist über eine Stunde, wirst du von einem dir unbekannten Mann mit der Schusswaffe bedroht.
Und weißt nicht, wieso, weshalb, warum, wohin es geht. Passiert denn genau. während der Fahrt irgendwie, unterhalten die sich, passiert da noch irgendwas?
Ja, das ist nicht ganz bekannt. Aber was bekannt ist, während der Fahrt ging es dann tatsächlich um Geld. Er hat dem Rechtsanwalt sein Bargeld abgenommen und sein Handy abgenommen. Das weiß man. Ob die sich jetzt unterhalten haben, ob jetzt irgendwie der Rechtsanwalt versucht hat, deeskalierend irgendwie einzuwirken, weiß man nicht. Er wird sehr besonnen gewesen sein, weil die ganze Fahrt wohl sehr reibungslos quasi vonstatten ging.
Also ihm ist zumindest körperlich, kann man sagen, genau. nichts zugestoßen. Genau. Also dann nehmen sie die Abfahrt Apen-Remels.
Ja.
Und was passiert dann? Sie fahren die Autobahn runter. Wohin geht es dann weiter?
Ja, dann ging es nach Basel im Landkreis Cloppenburg. Und da war dann plötzlich Schluss.
Da war die Fahrt vorbei.
Da war die Fahrt für ihn, also für den Rechtsanwalt, erstmal beendet, die Geiselnahme. Und der Täter ist ausgestiegen und erstmal in unbekannte Richtung geflüchtet.
Zu Fuß.
Zu Fuß.
Also die Fahrt war ungefähr im Ortskern dann vorbei. Du sagtest es, der Täter ist zu Fuß geflüchtet. Was, jetzt müssen wir mal, jetzt passieren ja quasi 2 Dinge gleichzeitig. Mhm. Einmal was das Opfer, was Helmut macht und was unser Täter Lukas macht. Bleiben wir vielleicht erstmal bei Helmut.
Ja.
Also für ihn ist ja erstmal jetzt die schlimmste Phase damit vorbei. Er weiß, er ist jetzt vielleicht erstmal in Sicherheit. Die Schusswaffe wird nicht mehr auf ihm gerichtet. Mhm. Er hat den Täter nicht mehr um sich. Wie reagiert er dann in dieser Situation?
Auch da sehr, sehr besonnen anscheinend. Denn er hat sofort die Polizei informiert. Er wird sich irgendein Telefon gesucht haben. Und wird halt auch so besonnen und so klar die Situation geschildert haben, dass die Polizei das sofort sehr, sehr ernst genommen hat. Ne? Also er ist aus seinem Auto raus, Telefon gesucht, Polizei angerufen. Und dann war für ihn erstmal der größte und schlimmste Teil vorbei. Wobei man natürlich nicht weiß, was so eine Situation in einem später nochmal macht. Das ist ja nicht zu unterschätzen, dass man erst sehr viel später realisiert, was da überhaupt passiert ist. Da wird es sicherlich noch die ein oder andere
Herausforderung gegeben haben einfach.
Ja, ne? Genau, das zu verarbeiten und
glaube ich auch.
Aber in dem Moment ist alles gut gegangen für ihn. Er ist unversehrt, konnte er aus dieser Situation herauskommen.
Genau.
Oder körperlich unversehrt.
Und hat der Polizei klar gemacht, hier ist wirklich ein großes Verbrechen, ein großes.
Genau. Also
er ist ja immer noch ein Geiselnehmer auf freiem Fuß,
ja.
der wohin auch immer erstmal geflüchtet ist. So, das
mit
ist
Schusswaffe in der Hand.
Mit einer Schusswaffe in der Hand. So, das ist der Stand, der bei der Polizei ankommt. Die gleich Großfahndung ausgelöst, da kommen wir auch gleich nochmal zu, was die Polizei dann in der Zeit gemacht hat. Aber dann gehen wir jetzt mal kurz über zu Lukas, dem Täter. Also Lukas entfernt sich von Helmuts Auto, von Helmut. Ja. Wie geht's für ihn dann weiter?
In unbekannte Richtung wird er sich von dieser Situation entfernt haben und hat dann in aller Ruhe ein Taxi gerufen.
Ein Taxi?
Ja.
Okay, das ist auch ungewöhnlich.
Das ist aus den Aufzeichnungen geht das heraus. Dass er ein Taxi gerufen hat.
Also ein Taxi in Basel gerufen. Ich nehme jetzt mal an, dass da jetzt gerade keine Rush-Hour war für den Taxiunternehmen, so viele wird es, ich kenne mich in Basel jetzt nicht so gut aus, aber so viele wird es da jetzt im Ort nicht geben.
Wir befinden uns immer noch Dienstagnachmittag.
Nachmittags irgendwann, ja, genau. So, da wird er wahrscheinlich relativ schnell sein Taxi bekommen haben.
Ja.
Okay, also Taxi fährt vor, er steigt dann erstmal in aller Seelenruhe in ein Taxi. Mhm. Okay, was passiert dann? Wo möchte er überhaupt hin? Hat er gesagt, wo er hin möchte?
Ja, er hat der Zentrale gesagt, er möchte gerne nach Emden.
Auch ein Stück, ja.
Ja, das sind noch so gute 40 Kilometer, würde ich mal sagen. Ja, mit dieser Zielvorgabe hat er da angerufen. Und die Fahrt ging dann allerdings, bin durch die Deichstraße, nennt die sich, die führt direkt von Basel ins ostfriesische Detern. Und kurz danach ist dann eine kleine Ortschaft Stickhausen. Die liegt kurz vor der B72 oder direkt an der B72. Diesen Weg hat der Taxifahrer wahrscheinlich gewählt, um von der 72 dann wieder auf die 28 und dann Richtung Emden. Aber in Stickhausen war die Fahrt dann schon wieder vorbei.
Also ging es gar nicht bis nach Emden?
Nein.
Sondern in Stickhausen hat er dann gesagt, hier ist Schluss.
Genau, hier ist Schluss.
Aber jetzt muss man sich auch die Frage stellen. Also er hat ja bei seiner ersten Autofahrt von Bremen nach Basel, ist er als Geiselnehmer unterwegs gewesen. War der Taxifahrer jetzt auch eine Geisel?
Nein. Die Situation, so wie wir sie kennen, ist der Lukas, also unser Täter Lukas, als ganz normaler Fahrgast eingestiegen. Und hat sich auch so verhalten. Er hat auch dann in Stickhausen sein Taxigeld bezahlt und ist dann ausgestiegen.
Also für den Taxifahrer war es einfach ein ganz normaler Fahrgast in dem Moment.
Bis dahin ja, genau.
Und da wurde auch sich nicht unterhalten, der wirkte nicht irgendwie komisch.
Nicht bekannt.
Nicht bekannt.
Also wir wissen, dass, also wir haben uns später dann auch mit dem Taxifahrer unterhalten. Wir wissen, dass er dann erst gemerkt hat, wen er dann da transportiert hat, nachdem der Polizeieinsatz stattgefunden hat.
Genau, wie er das dann wahrgenommen hat, da können wir gleich vielleicht nochmal ein paar Worte zu sagen. Jetzt ist Lukas in Stickhausen. Gibt es denn da einen Grund für, dass er diese Ortschaft ausgerechnet will? Ist ja schon, wirkt auch wieder sehr wahllos für mich.
Ja, genau, genau. Also das auch, das ließ sich später auch nicht mehr so richtig auflösen. Man kann da natürlich ein bisschen spekulieren, ob er vielleicht eine falsche Fährte legen wollte, ob er vielleicht da auch Bekannte hatte, wo er denkt, er hätte da irgendwie kurz untertauchen können oder von da aus die Flucht in irgendeiner Art und Weise anders fortsetzen wollte. Zu Fuß wäre es, ne, ist das ein Tagesmarsch, da bist du 9 bis 10 Stunden unterwegs, aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber warum ausgerechnet da? Vielleicht hat er auch kalte Füße bekommen und hat gedacht, ich muss hier raus, ich muss irgendwie meine Flucht anders fortsetzen. Das entzieht sich allerdings unserer Kenntnis.
Genau, weil Emden als Zielort, den er bei dem Taxiunternehmen angegeben hat, das kann man ja noch herleiten, weil er kam ja aus Emden, das kann man noch sagen in der Zeit. Also vielleicht wollte er dann, oder ist ihm unterwegs gekommen, okay, Spur bis in meinen Heimatort, möchte ich vielleicht nicht geben. Und dann war es so eine Übersprungshandlung, lass mich hier raus.
Ja.
Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen Spekulation. Aber
ja, na klar.
Natürlich aber ist auch Stickhausen jetzt kein Ziel, wo man sagt, von da aus kommt man eigentlich gut weiter.
Ja,
ne?
Deswegen, ne? Also das ist schon entweder so eine Kurzschlusshandlung oder er hatte da wirklich ein Ziel verfolgt. Aber ich glaube eher Ersteres, weil das ist ein kleines Dorf. Da kommst du so schnell nicht weg.
Ja, ich glaube auch, das zieht sich, finde ich, auch so ein bisschen durch den Fall, diese Kurzschlusshandlung. Das wirkt, finde ich, von A bis Z alles nicht so richtig durchdacht.
Ja, genau. Also bis quasi Abfahrt A am Remels ist das alles noch nachvollziehbar, weil es ja alles in seine Heimat Emden ging. Und dann plötzlich muss da irgendwas in ihm eingesetzt haben, wo er gedacht hat, ich muss vielleicht so ein bisschen meine Spur verwischen.
Ja, aber das halt auch eher schlecht als recht.
Ja, sehr, sehr laienhaft, muss man sagen, ja.
Also jetzt sind wir so weit, dass wir wissen, was Lukas gemacht hat. Wir hatten es schon gesagt, Helmut hat ja auch in der Zwischenzeit bereits die Polizei informiert. Was hat die denn dann gemacht, als sie von dem Vorfall erfahren hat?
Ja, die Polizei hat grandios reagiert. Die haben es sofort sehr, sehr ernst genommen und waren also in kürzester Zeit in Basel als Zentrum ihrer weiteren Ermittlungen, haben da über 40 Beamte zusammengezogen aus mehreren Landkreisen, haben den Hubschrauber angefordert und sind dann auf Fahndung gegangen.
Also Großfahndung.
Die haben eine Großfahndung ausgelöst und sind von da aus dann los und haben ermittelt.
Ja, aus Kloppenburg, Ammerland, Leer, überall kamen Beamtinnen und Beamte in kürzester Zeit. Also muss man auch logistisch erstmal so.
In wenigen Minuten muss man schon beinahe sagen. Ne? So. Also das war sehr, sehr professionell.
Kann man auch einfach mal loben, dass, ne, vielleicht, man definitiv denkt immer so ein bisschen verschlafen, Bass, aber da muss man sagen, in dem Moment hat das reibungslos funktioniert.
Absolut.
So, dann sagen wir mal, sind die ganzen Kräfte in Basel und dann haben sie ja auch schon ein paar Ideen, wie sie den Täter versuchen rauszufinden. Und einen wichtigen Schritt haben sie dabei auch gemacht.
Also vermutlich gehört das mit zur Routineabfrage. Aber sie haben dann alle Taxiunternehmen abgefragt, die so in der Region in Frage kommen, ob irgendwie ein Auftrag eingegangen ist.
In dieser Zeit, genau.
Genau, ne, der passen könnte. Und das war ruckzuck, haben die schon dann ein Basler Taxiunternehmen, war dann ein Treffer, wo der Mann an der Zentrale sagt, ja, wir haben gerade den Auftrag bekommen von einem Mann, der würde gerne nach Emden.
Der Helmut konnte wahrscheinlich erstmal eine grobe Täterbeschreibung auch geben. Mhm. Vielleicht hat das auch noch mal ein bisschen geholfen.
Ja.
Und dann sagtest du ja, erst dann, nachdem der Taxifahrer seinen Fahrgast entlassen hat in Steckhausen, hat er die Information bekommen, wen er da gefahren hat.
Ja.
Die NWZ kam ja sogar mit ihm nochmal ins Gespräch dann auch.
Ja, genau. So ist das zu verstehen, dass er die ganze Zeit nicht wusste, wen er da transportiert hat. Dementsprechend wird er nicht bedroht worden sein. Er hat ja, ne, man hätte ja auch denken können, dass das einfach weitergeht. Ne?
Nächste Geiselnahme.
Genau, ne? Taxifahrer hat auch immer eine Geldbörse dabei. Das ist ja dann vielleicht auch für ihn interessant, aber er hat sich wohl wie ein ganz normaler Fahrgast benommen, bis auf die Tatsache, dass er dann in Steckhausen anstatt in Emden aufsteigen wollte.
In der Zeitung wird er noch zitiert, dass ihm aber noch immer mulmig im Magen ist. Das glaube ich sofort, ehrlicherweise.
Wenn man dann rückblickend erst dann erfährt, wen man da mitgenommen hat und was alles für Szenarien hätten sein können, sicher, dann ist er bestimmt anders.
Kurze Werbung.
Negativ. Die Zeit haben wir nicht. Wir gehen jetzt rein. Nicht weglaufen, ja? Ganz ruhig. Zentrale, wir haben den Car. Tja, manchmal muss eben eine Entscheidung getroffen werden. Welche? Ist schwer zu beurteilen, zu Hause im Pyjama. Also, aufstehen und bewerben. Bei der Polizei Niedersachsen auf polizei-studium.de.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Werbung Ende. Eine Frage muss ich jetzt auch noch eben stellen. Als Lukas zu Helmut ins Auto gestiegen ist, hatte er eine Schusswaffe auf ihn gerichtet. Mhm. Hatte er die jetzt noch im Taxi dabei?
Davon ist nicht auszugehen, denn der Taxifahrer hat ja auch nicht dementsprechend reagiert, dass er sich in irgendeiner Bedrohungslage befinden würde. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Täter, also unser Täter Lukas, die Waffe zwischen dem Verlassen des Audis und dem Betreten des Taxis unterwegs sich entledigt hat.
Und zu Fuß quasi auf der Flucht war, bis er ins Taxi gestiegen ist.
Genau. Also bei seiner Festnahme hat er keine Schusswaffe mehr an sich.
Zur Festnahme. Also dann hatte ja die Polizei relativ schnell den Hinweis, okay, Steckhausen ist wahrscheinlich unser Täter hingefahren worden, da wurde er rausgelassen. Logischerweise sind die Kräfte dahin. Und dann haben sie ihn dort relativ schnell gefunden?
Davon ist auszugehen. Dann wird der Taxifahrer sich dann ja entsprechend abgemeldet haben und sagen, hier, ich bin nur bis Steckhausen, fahre jetzt wieder zurück. Dann ist natürlich der Hinweis klar, alle Mann ab nach Steckhausen. Ja. Und da lief er dann tatsächlich im Ort rum und ließ sich dann auch widerstandslos festnehmen.
Und man muss auch sagen, seine Identifizierung war dann auch nicht mehr so schwer.
Nein, überhaupt nicht. Der Täter hat tatsächlich im Taxi seine Geldbörse verloren gehabt, wo sein Personalausweis drin war und alles weitere auch. Und da war es natürlich ganz klar, wie man ihn dann zuzuordnen hatte.
Genau, dann hat man relativ schnell alle Daten, die man brauchte. Man hat sogar wenig später dann auch noch die Waffe gefunden.
Ja, genau. Man hat recht lange nachgesucht. Ich glaube, es hat 1-2 Tage gedauert, bis man sie gefunden hat, aber tatsächlich tauchte sie dann wieder auf.
Und es war eine Schreckschusswaffe, aber die sehen ja wirklich verdammt ähnlich.
Genau, es war eine täuschend ähnlich aussehende Schreckschusspistole, was natürlich der Rechtsanwalt nicht wissen kann.
Und damit muss man ja sagen, ist das eigentlich ja ein Fall, der jetzt auch gerichtlich relativ klar liegt. Ne? Mhm. Man hat genug Zeugen, die ihn gesehen haben, man hat die Tatorte, man hat die Tatwaffe. Also man muss sagen, das war ja eigentlich ein relativ lückenloses Puzzle, was man da hat. So kam es dann natürlich auch zu einem Prozess im Oktober 2009 vor dem Landgericht Bremen.
Landgericht Bremen deshalb, weil der Ursprung der Tat halt in Bremen lag. Und ja, das hast du schon genau richtig erkannt. Es war quasi ja lückenlos, man konnte alles nachvollziehen. Und es waren ja im Endeffekt, hat sich alles abgespielt in einem Zeitfenster von rund 2,5 Stunden. Ja, also das ist schon eine sehr kompakte Nummer gewesen und die konnte man sehr, sehr gut nachzeichnen.
Weswegen wurde er angeklagt? Also wie heißt so eine Anklage dann, so ein Anklagepunkt? Mhm.
Er ist angeklagt worden wegen erpresserischem Menschenraub in Tateinheit mit schwerer räuberischen Erpressung.
Wie hat sich denn Lukas dann vor Gericht verhalten und hat er auch erzählt, warum er sich jetzt ausgerechnet Helmut ausgewählt hat?
Helmut war tatsächlich ein Zufallsopfer. Unser Täter Lukas hat sich vor der Bank aufgehalten, hat zu dem Zeitpunkt große finanzielle Schwierigkeiten, auch aufgrund einer Drogenproblematik und hat sich dann, wohl weil wahrscheinlich hat der Rechtsanwalt auch gut situiert ausgesehen, ist dann in so eine Luxuslimousine gestiegen und da hat er wohl gedacht, so, da kann ich Bargeld
Meisten
abgreifen.
Kriegen, genau.
So gesehen, genau.
Genau. Lukas war durchaus Polizei bekannt, allerdings wegen kleinerer Delikte, genau. Muss man dazu sagen. Wie gesagt, er zeigte sich geständig. Mhm. Es war relativ klar, dass er verurteilt wird. Was hat er am Ende für ein Urteil bekommen?
Ja, er ist beim Landgericht verurteilt worden zu 5 Jahren und 3 Monaten ohne Bewährung.
Über 5 Jahre im Gefängnis, natürlich auch verdient, was vielleicht jetzt noch eine offene Frage ist. Mhm. Wie viel Geld hat er eigentlich, gaunert, wenn man so möchte, sich geholt bei Helmut?
Ja, das ist immer so eine spannende Frage natürlich, die wir an dieser Stelle gar nicht beantworten können.
Es wurde nie öffentlich gemacht. Ne?
Genau, es war nicht Gegenstand öffentlicher Diskussion, aber es spielt auch keine Rolle. Ne? Er hat einen Menschen mit einer Waffe bedroht und hat fremdes Eigentum an sich genommen. Und dann spielt es auch juristisch überhaupt gar keine Rolle, ob das nun 10 Euro waren oder 1000 Euro. Kann man sich ja vorstellen, wenn du mit einer Waffe bedroht wirst und saß hier Geld her, dann ist es egal, ob du ihm da jetzt 5 in die Hand drückst oder was. Die Summe ist dann egal.
Eine lebensverändernde Situation kann das einfach sein. Ne? Also er weiß, was das auch lange Sicht halt mit einem Menschen macht.
So ja, genau. So. Wie hoch dann die Summe war, ist dann komplett irrelevant.
Ist ja ein bisschen vergleichbar, finde ich, wie so, wenn jemand eine Tankstelle überfällt. Ne? Da ist ja auch egal, wie viel Geld in der Kasse ist.
Ja, eben, genau. Und jetzt auch dieser Umstand auch. Er wusste ja nicht, wie viel er erbeutet, aber die ganze Situation wäre ja die gleiche gewesen. Dann kann man ja nicht sagen, ja, es waren ja nur 10 Euro, also kriegt er nur eine Bewährungsstrafe, das ist ja Quatsch.
Genau, ne? Die Strafe hängt nicht von der Geldsumme ab, die er sich da am Ende zu eigen gemacht
hat. Genau, die Strafe hat er bekommen, weil er mit einer sehr ähnlich aussehenden Schusswaffe einen Menschen bedroht hat.
Und als Geisel genommen
hat. Geisel genommen hat, etc., genau.
Damit schließen wir so langsam die Akte. Doch eine Erkenntnis bleibt. Ich kann schon ahnen, dass einige von euch bereits mit der Nase gerümpft haben. Daher will ich jetzt noch einmal darüber sprechen, inwiefern die Höhe der Beute oder auch die Länge einer Geiselnahme Auswirkungen auf das Strafmaß haben. Tatsächlich ist es so, für das Gericht ist nicht in erster Linie entscheidend, wie viel Geld beim Überfall erbeutet wurde. Schon der Versuch, jemanden mit Gewalt oder Drohung etwas wegzunehmen, ist strafbar. Das heißt, ob es am Ende 50 Euro oder 50.000 Euro sind, strafbar ist es so oder so. Das war der Punkt, auf den Carsten und ich hier am Ende hinaus wollten. Nun kommen wir zum Aber. Die Höhe der Beute kann sich natürlich auf das Strafmaß auswirken. Wer einen besonders großen finanziellen Schaden verursacht, kann härter bestraft werden, vorausgesetzt, die anderen Umstände der Tat wiegen genauso schwer. Eine Million Beute ist dann natürlich etwas anderes als 10 Euro, die geklaut werden. Ähnlich ist es übrigens dann auch bei einer Geiselnahme. Auch hier zählt nicht unbedingt, wie lange eine Geisel festgehalten wurde. Entscheidend ist, dass eine Person gegen ihren Willen festgehalten oder bedroht wurde. Das reicht aus, um diesen Tatbestand zu erfüllen. Aber die Dauer und die Art der Bedrohung und wie sehr das Opfer gelitten hat, all das beeinflusst natürlich, wie schwer die Tat im Einzelfall gewertet wird und auch wie hoch dann die Strafe am Ende ausfällt. Also kurz gesagt, die Tat oder die Taten an sich sind immer strafbar, egal ob sie kurz oder lang oder es um viel oder wenig Geld ging. Aber bei der Frage, wie hoch dann die Strafe sein soll, da schaut das Gericht dann sehr genau auf den Einzelfall. Carsten, vielen lieben Dank, dass du uns heute den Fall mitgebracht hast. Danke dir.
Ach, sehr gern. Hat Spaß gemacht. Danke.
Ja, auf jeden Fall. Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Wenn euch unsere Folgen gefallen, dann freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und nochmal ein Hinweis jetzt hier am Ende. Am 13. Juni diesen Jahres findet die nächste Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten statt. Und zwar in der Oh Honey Bar im Hive Hotel in Oldenburg. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn der Aufzeichnung ab 19 Uhr. Wir haben bereits einen sehr, sehr spannenden Fall für euch. Also seid gespannt, was da kommen wird. Es gibt Tickets, die kosten 19,90 € und die gibt es ausschließlich online unter ol.de/tatort-live. Also seid gern schnell, wenn ihr dabei sein wollt, denn das Kontingent ist wirklich begrenzt. Ich würde mich riesig freuen, den einen oder die andere von euch dann dort zu sehen. Bis dahin hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tschüss.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints. TC.